Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras d'Europa. Europa.
Europäische Ansichten.
Lizza Europa.
Lizza Europa.
Ein Kampfjet, der steil nach oben steigt, sich überschlägt, kopfüber fliegt, sich dreht, hinabstürzt, in eine Kurve geht. Fast wie Eiskunstlauf, aber kriegerisch, laut und gewaltig. Jahr für Jahr reisen tausende Menschen ins tschechische Ostrava, um sich das anzuschauen. Kriegsgerät in der Luft und auf dem Boden, Explosionen, Kämpfe, Soldaten, Polizisten, Rettungseinheiten. Aber alles nur gespielt, ohne scharfe Munition. NATO-Tage heißt die Veranstaltung. Laut Website die größte Security-Show in Europa. 20 Jahre gibt es sie schon, aber so unangenehm real wie jetzt war es wohl noch nie. Der russische Angriff auf die Ukraine hat aus Spiel ernst gemacht. In der Rüstkammer. Tschechien und die Waffenindustrie. Das sind diesmal die Gesichter Europas mit Reportagen von Kilian Kirchgessner. Ich bin Johanna Herzing. Schön, dass Sie zuhören. Unsere Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit. Ohne Sicherheit kein Wohlstand. Das ist das Motto der NATO-Tage in Ostrava, ganz im Nordosten Tschechiens, an der Grenze zu Polen und zur Slowakei. Noch ein Stück weiter im Osten kommt dann die Ukraine und da ist Krieg. In vielen Ländern Ostmitteleuropas hat der russische Überfall auf die Ukraine böse Erinnerungen geweckt. An Besatzung und Unfreiheit. Das gilt auch für Tschechien. Sowjetische Panzer in Prag, die Niederschlagung der Reformbewegung 1968, des Prager Frühlings, das hat sich tief in die Erinnerung der Menschen dort gebrannt. Ein Wort wie Wehrhaftigkeit hat deshalb in Tschechien und vielen seiner Nachbarstaaten einen ganz besonderen Klang. Positiv, selbstverständlich, eine Notwendigkeit. Das gilt auch für die Menschen in der Kleinstadt Jince.
Die Soldaten machen sich fertig für ihren Auftritt. Ein paar Dutzend Zuschauer haben sich rund um sie herumgesetzt auf einer Wiese, hier am Rande eines Truppenübungsplatzes. Martialisch sind die Soldaten gekleidet, Tarnfleck, Sturmhaube. Jetzt sehen sie die Liquidierung eines Wachmanns, brüllt der Soldat, um das Publikum vorzubereiten. Einer seiner Kameraden geht im Kreis über die Wiese, die Maschinenpistole in der Hand und schaut in alle Richtungen.
Hier sehen Sie einen Soldaten am Anfang seiner Schicht, frisch und aktiv. Der Angreifer bleibt noch im Versteck.
Der Wachmann dreht weiter seine Runde. Nach wenigen Sekunden spielt der Soldat demonstrativ die nachlassende Aufmerksamkeit. Die Körperspannung lässt nach. Er blickt nicht mehr um sich, sondern nur noch auf seinen Weg.
Jetzt wird der Soldat müde und bei völliger Stille läuft die Liquidierung.
Ein Angreifer robbt über den Boden heran, zieht ein Kampfmesser und stürzt sich auf den Wachmann, der wortlos zu Boden geht. Solche Einblicke in den Kampf gibt es ein paar Stunden lang am laufenden Band. Es ist Tag der offenen Tür in der Kaserne im mittelböhmischen Ort Jince, gelegen eine gute Stunde westlich von Prag. Ein Bereich am Rand des Truppenübungsplatzes ist für diesen Tag hergerichtet wie ein Rummelplatz. Aus Lautsprechern klingt Musik. Neben dem riesigen Parkplatz stehen Hüpfburgen für die Kinder. Auf der Wiese sind Informationsstände aufgebaut. An einem Mikrofon steht Gabriela Kugler. Sie ist über den ganzen Platz zu hören.
Bude následovat další ukázka, to ukázka bojemce.
Wer die Vorführung der Kynologie sehen will, der kommt jetzt hierhin. Wir werden zeigen, was die Hunde im Dienst der tschechischen Armee alles können. Und während sich die Hunde vorbereiten, erzähle ich ihnen, was sie alles erwartet. Heute beim Tag der offenen Tür.
Haubitzen und Schützenpanzer sind ausgestellt, Transportfahrzeuge, ein Roboter zur Bombenentschärfung, ein Polizeimotorrad. Gabriela Kugler trägt auch Uniform. Sie hat Offiziersrang und ist Organisatorin dieses Tags der offenen Tür. In der Tasche hat sie zwei Handys. Ständig ruft jemand an. Es ist der stressigste Tag des Jahres für sie und ihr Team.
Das Ziel der Aktion ist nicht nur die Armee, sondern auch unser Regiment vorzustellen. Wir zeigen deshalb unsere Technik. Eine selbstbewegende Kanone, eine neue Haubitze, aber auch modernisierte ältere Fahrzeuge, etwa zur Aufklärung. Und wir zeigen, dass wir schon 25 Jahre zur stärksten Verteidigungsallianz gehören, zur NATO.
In der Kaserne in Jince ist die gesamte Artillerie der tschechischen Armee stationiert. Beim Publikumstag sind hier auch jene Geschütze zu sehen, die derzeit in der Ukraine-Politik ein großes Thema sind. Die Artilleriegranaten des Kalibers 155 mm. Genau jene Granaten, um die es bei der Munitionsbeschaffungsinitiative des tschechischen Präsidenten geht. Der Tag der offenen Tür hängt aber nicht mit dem russischen Überfall auf die Ukraine zusammen. Die Offenheit für Besucher pflegt die tschechische Armee schon lange. Im Land herrscht ein unverkrampftes Verhältnis zwischen Militär und Öffentlichkeit.
Wir werden positiv gesehen, auch hier bei uns in der Stadt, in der wir leben. Die Kaserne liegt zwar am Rand, aber wir fahren oft durch die Stadt und die Öffentlichkeit hat damit keinerlei Problem. Ich glaube, dass die Gesellschaft uns sehr positiv wahrnimmt.
Seit 2005 gibt es in Tschechien eine reine Berufsarmee. Einen Wehrdienst gibt es nicht mehr. Auch Berührungsängste mit den Waffen scheint es nicht zu geben. Ein längliches Zelt am Rand des Publikumstags. Vor dem Eingang bilden Jugendliche eine Schlange. Im Innern können sie mit einer Luftpistole schießen, einer nach dem anderen. Am Eingang bekommen sie eine Schutzbrille und gehen dann zum Ausbilder vor. Der Soldat erklärt gerade einer jungen Frau, wie das Visier funktioniert und wie sie den Auslöser betätigt. Dann zielt sie auf eine aufgehängte Tafel am anderen Ende des Zeltes. Sie zeigt einen Mann, der eine Pistole auf sie richtet. Sie trifft gut. Schieß auch mal auf einen der Helme, sagt der Ausbilder und deutet auf zwei olivgrüne Metallhelme, die auf hölzernen Stecken aufgebaut sind. Die junge Frau trifft auch sie. Sie setzt die Schutzbrille ab. Der nächste Jugendliche kommt an die Reihe. Zur Rekrutierung, sagt Gabriela Kugler, diene der Tag der offenen Tür nicht. Hier gehe es nur darum, die Armee und ihre Aufgaben vorzustellen. 2.000 bis 3.000 Besucher, vermutet sie, werden hier an diesem Tag in die Kaserne kommen, vor allem Schülergruppen.
Bei uns ist das Interesse konstant. Es kommt immer die gleiche Zahl von Leuten. Aber bei der Rekrutierung gibt es jetzt mehr Studenten, die sich bei der Universität der Armee einschreiben und dann als studierte Offiziere herkommen. Da wächst die Zahl.
Dieser Trend könnte auch etwas mit der russischen Aggression zu tun haben und mit den leidvollen Erfahrungen der Tschechen mit russischen Soldaten.
Silní dělají to, co mohou, a slabí to, co musí.
Starke tun das, was sie können, und Schwache das, was sie müssen. Wenn wir uns mit diesem Weltbild nicht abfinden wollen, das kleinere Länder ignoriert, müssen wir uns auf die Seite der Ukraine stellen. Niemand will Russland als Land besiegen. Wir wollen, dass Russland aus der Ukraine abzieht und die freie Entwicklung dieses Staates ermöglicht, so wie es auch bei uns geschehen ist.
Der tschechische Präsident Petr Pavel am 24. Februar in diesem Jahr. Auf dem Altstädter Ring im Zentrum der Prager Altstadt hat er vor tausenden Menschen gesprochen, hat an den russischen Überfall auf die Ukraine vor 2 Jahren erinnert. Was genau Pavel damit meint, wenn er sagt, Tschechien müsse sich an die Seite der Ukraine stellen, das lässt sich mittlerweile in Stückzahlen messen.
Prag im März dieses Jahres. Das Protokoll hat eigens einen Raum auf der Prager Burg ausgesucht, dessen historische Pracht blendet. Staatsbesuch in Tschechien. Zu Gast ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Er steht bei der Pressekonferenz neben seinem tschechischen Amtskollegen Petr Pavel. Die Pressesprecherin erteilt Petr Pavel das Wort. Traditionell kommt der Gastgeber zuerst an die Reihe.
Guten Tag, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Erstmal möchte ich mich für die Verspätung entschuldigen, die ein Beleg dafür ist, dass unsere Gesprächsthemen sehr ernst waren und wir uns ihnen ausgiebig gewidmet haben.
Auf Petr Pavels schwerem hölzernen Rednerpult ist das Präsidentenwappen angebracht, dazu der Wahlspruch Pravda vitězí, die Wahrheit wird siegen. Petr Pavel ist früherer NATO-General. In die Politik wechselte er erst mit seiner Wahl zum Präsidenten im März 2023.
Unsere Debatte war sehr offen und ich weiß das zu schätzen, denn in der Vergangenheit waren die Beziehungen zwischen unseren Ländern schon einmal sehr eng. Und in diese Phase kehren wir jetzt zurück. Unser beider Blick auf die komplizierte internationale Situation, auf die Möglichkeit ihrer Entwicklung und mögliche Lösungen ist sehr ähnlich.
Die komplizierte internationale Situation, damit ist vor allem der russische Überfall auf die Ukraine gemeint. Tschechien zählt zu jenen Ländern, die das überfallene Land von Anfang an stark unterstützen. Und Präsident Pavel steht persönlich hinter der sogenannten Munitionsinitiative, die international Schlagzeilen gemacht hat. 800.000 Artilleriegranaten will er auftreiben und nach Kiew liefern. Emmanuel Macron.
Die Initiative der Tschechischen Republik im Bereich Munition ist wichtig. Sie ist ein Beispiel für Wille und Pragmatismus. Wir haben unsere Produktion in Europa beschleunigt und erhöht. Wir haben die Bestände, die verfügbar waren, ausgeliefert. Der Bedarf der Ukraine ist aber so hoch, dass wir jetzt über das, was wir produzieren können und was wir auf Lager haben, hinausgehen müssen. Das ist der Sinn dieser Initiative.
Der Munitionsvorstoß gilt inzwischen als größter außenpolitischer Erfolg Tschechiens in den vergangenen Jahren. Das Prinzip dahinter: Staaten außerhalb der EU stellen ihre Vorräte an Artilleriemunition zur Verfügung, NATO-Länder bezahlen sie und dann werden sie in die Ukraine geliefert. Also Munitionsreserven nutzen, wenn die Produktion nicht schnell genug hinterherkommt. Einer der Köpfe hinter der Munitionsinitiative ist beim Pressetermin auf der Prager Burg nicht dabei. Tomáš Kopečný ist Bevollmächtigter der tschechischen Regierung für den Wiederaufbau der Ukraine.
Die Quellen der Munition können wir nicht bekannt geben, weil das System auf Vertrauen basiert und auf unserer Diskretion. Aus verschiedenen Gründen wollen die Herkunftsländer nicht genannt werden. Das hat manchmal innenpolitische und manchmal geopolitische Gründe. Sie wollen einfach nicht, dass die globale Öffentlichkeit, einschließlich Russland, weiß, dass sie Militärhilfe in die Ukraine liefern.
Präsident Petr Pavel mit seinen guten NATO-Kontakten, aber auch die eng vernetzte tschechische Waffenindustrie haben einen Überblick über die Lagerbestände in verschiedenen Staaten weltweit. Und den machen sie sich bei der Munitionsinitiative zunutze. Tomáš Kopečný, der Organisator, sagt dazu in einem Fernsehinterview:
Jestli Ukrajinci dneska něco potřebují, tak to jsou tři věci.
Die Ukraine braucht heute drei Dinge. Erstens großkalibrige Munition. Zweitens Luftabwehrsysteme. Und drittens menschliches Kapital, also eine Mobilmachung. Mit letzterem können wir der Ukraine nicht helfen. Die Luftabwehr muss aus größeren Ländern kommen, die selbst über solche Systeme verfügen, etwa aus Deutschland oder den USA. Aber der Bereich, in dem wir helfen können, ist die Artilleriemunition. Da ist Tschechien einer der drei großen Hersteller auf der Welt. Tschechien hat die Produktion in den vergangenen zwei Jahren um mehr als das Zehnfache gesteigert. Und trotzdem sind wir auf etliche Jahre im Voraus ausverkauft.
Was bleibt, sind die weltweiten Bestände und Reserven.
Munitionsbestände aus dem Ausland organisieren. Das ist eine Notlösung, auf die Tschechien setzt, weil die Produktion in den NATO-Ländern momentan einfach nicht ausreicht, die Ukraine nicht gut genug versorgen kann. Und das, obwohl so viel mehr produziert wird als noch vor dem Krieg. Auch Tschechien ist ein wichtiger Standort. Der Konzern CSG zum Beispiel, die Czechoslovak Group, gehört zu den größten europäischen Rüstungsherstellern. CSG beliefert auch die Ukraine und viele NATO-Länder und ist gerade so richtig schwer im Geschäft. Die Produktion bestimmter Granaten zum Beispiel will die Firma in den kommenden 1 bis 2 Jahren mehr als verdoppeln.
Über den Bildschirm flimmern in schneller Abfolge erst ein Transportpanzer, dann ein Flugzeugrumpf im Hangar, schließlich metallisch glänzende Munition für Gewehre.
We are Czechoslovak Group, an international industrial and technological group.
Eine Firmenpräsentation des größten tschechischen Rüstungsproduzenten, eines milliardenschweren Konzerns aus Prag. 36 Produktionsstandorte hat er, vor allem in Tschechien, aber auch in Italien, Spanien und den USA.
Our roots are in the heart of Europe. Proud of our rich industrial heritage, we grow through our experiences.
Kaum ein anderes tschechisches Unternehmen wächst derzeit so schnell wie die Czechoslovak Group, kurz CSG. Ihr Eigentümer Michal Strnad ist Anfang 30 und der jüngste tschechische Dollarmilliardär. Interviews gibt er so gut wie nie. Werksführungen für internationale Journalisten sind nur selten möglich, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt. Das Gesicht des Konzerns ist Andrej Čirtek. Er ist der Pressesprecher und empfängt in einem schmucklosen Konferenzraum in Prag. Er kennt im tschechischen Militär alle Seiten. Vor seiner Karriere im Konzern hat der Jurist beim Verteidigungsministerium gearbeitet.
Tak já jsem si v prvé řadě uvědomil, Ich habe bei diesen Stationen gelernt, dass die Stärke eines Staates und seine Sicherheit in erster Linie von seiner Industrie abhängen. Ohne Rüstungsindustrie ist tatsächlich die Sicherheit eines Staates sehr geschwächt. Für Tschechien ist es von Vorteil, dass es hier eine recht große Rüstungsindustrie gibt und dass Tschechien in einigen Waffenkategorien autark ist.
In Europa gehöre man schon zu den größten Waffenherstellern, sagte unlängst der junge Besitzer der Firma in einem seiner raren Interviews. Das Ziel sei jetzt, auch weltweit in der Spitzengruppe mitzuspielen. Angefangen hat die Czechoslovak Group eher bescheiden in den 1990ern, erzählt Firmensprecher Andrej Čirtek.
Am Anfang war es eigentlich ein Schrotthandel und eine ergiebige Quelle von Schrott war die Armee. Damals hatten viele alte Waffensysteme ausgedient, was gewaltige Mengen an Eisen bedeutete. Auf dem Markt gab es einige Firmen, die Militärtechnik übernahmen und viel Geld verdient haben, indem sie sie als Schrott verkauft haben. Die Unternehmerfamilie Strnad hat erkannt, dass die Technik fast neu und unbenutzt ist und dass man aus ihr Ersatzteile gewinnen kann, Motoren, Getriebe und so weiter. Und dass man sogar mit der Technik selbst handeln kann.
Die Firma verkaufte also ausgemustertes tschechisches Militärgerät. Zu den Kunden zählten vor allem Länder außerhalb Europas.
In einem bestimmten Moment ist die Quelle aber vertrocknet. Und da war es ein weiterer Schritt, dieses Gerät zu reparieren und zu modernisieren.
Heute ist CSG selbst ein großer Hersteller für Munition aller Art, für Fahrzeuge, für Flugzeuge, aber auch für Hightech-Gerätschaften.
Für amerikanische Einheiten haben wir zum Beispiel kleine Radargeräte für taktische Einheiten geliefert, die gewissermaßen durch die Wand gucken können. Ein Sondereinsatzkommando legt dieses Radar auf eine Wand und kann sehen, wo sich hinter ihr lebende Ziele befinden. Das hilft zum Beispiel bei Einsätzen zur Rettung von Geiseln.
Am bekanntesten ist die Lastwagenfirma Tatra. Sie baut Fahrzeuge, die es auch in unwegsamstes Gelände schaffen, weil die Räder einzeln aufgehängt sind und nicht an starren Achsen, wie es sonst üblich ist.
Das Fahrgestell hat eine zentrale tragende Röhre in der Mitte und eben nicht einen festen Rahmen. Dadurch hat es so gute Eigenschaften im Gelände. Es kann die verschiedensten Aufbauten tragen. Man kann da eine Haubitze draufbauen, ein Radar, eine normale Ladefläche für logistische Aufgaben oder auch ein gepanzertes Fahrzeug draus machen.
Gerade hat die belgische Armee 850 dieser Fahrzeuge bestellt und Andrej Čirtek spricht gern über diesen Auftrag, weil er ein altes Klischee widerlegt. Die tschechische Rüstungsindustrie baut eben nicht nur Produkte für die Armeen in Schwellenländern. Zuletzt machte der Hersteller 65% seines Umsatzes in NATO-Ländern und zwar in fast allen.
Vor allem bei der Großkalibermunition hat es keinen Sinn, Trennlinien zwischen dem Osten und dem Westen der NATO zu ziehen. Sie ist absolute Mangelware und wir sind ein relevanter Hersteller, auch für den amerikanischen Markt. Gerade in diesen Wochen verhandeln wir über einen neuen Auftrag von einem amerikanischen Partner.
Der Konzern CSG ist in Tschechien nicht allein. Auch andere Unternehmen sind in der Rüstungsindustrie tätig. Auch sie verzeichnen ein gewaltiges Wachstum. Die Wurzeln der mittlerweile global handelnden Konzerne liegen in der Waffenherstellung im Kommunismus.
Die Kontinuität ist groß, obwohl natürlich nach der samtenen Revolution einige riesige Firmen zusammengebrochen sind. Aber jetzt wird an diese Tradition angeknüpft und die Kapazitäten erhöhen sich wieder.
Nach dem Ende des Kommunismus war also alles da. Die Fachkräfte, die alten Beziehungen zu Kunden in aller Welt. Das Label Made in Czech Republic war schnell eine Art Gütesiegel für Pistolen, Panzer, Lastwagen oder Munition.
Ein möglicher Grund, warum es der tschechischen Rüstungsindustrie so gut geht, liegt paradoxerweise darin, dass die hiesige Armee so klein ist. Sie kann die eigene Industrie durch ihre Aufträge nicht ernähren. Tschechische Firmen mussten also von vornherein starke Exporteure und sehr gute Geschäftsleute werden. Anders ist das zum Beispiel in Polen. Da ist die Armee so groß, dass sie ganz allein die Rüstungsindustrie am Leben hält. In Tschechien brauchen die Händler den globalen Markt.
Und sie brauchen auch die Politik. Wenn ein Rüstungsunternehmen einen Vertrag mit einem Käufer schließt, erzählt Andrej Čirtek, gehört dort ein Satz zum Standard, der Genehmigungsvorbehalt. Werden Waffen exportiert, muss der Staat zustimmen.
Ganz bestimmt ist Tschechien auf diesem Gebiet flexibler als etwa Deutschland. Aber die Regeln müssen natürlich eingehalten werden. Man muss immer konkret nachweisen, wer die Technik oder das militärische Material am Ende nutzt.
Co bys bylo, kdyby bylo srdce prázdná skříň? Co bys bylo, kdyby bylo v nás dvou ještě míň? Co bys bylo, kdyby žilo srdce k duši blíž? Co bys bylo, kdyby bylo nám dvou na obtíž? Potom by už v nás byl jen pustej mráz, ticho sevřelo by svět. Potom by už v nás zastavil se čas, nebylo by cesty zpět.
Am Krieg verdienen wie die Rüstungskonzerne, das kann man unmoralisch finden. Und auch Krieg zu spielen, das kommt vielen wenigstens befremdlich vor. Trotzdem ist es weltweit unwahrscheinlich beliebt, ob als Computerspiel oder sogar ziemlich realitätsnah als sogenanntes Reenactment. Beim Reenactment werden zum Beispiel historische Kämpfe und Schlachten möglichst detailgetreu nachgestellt. Und in Tschechien ist das als Hobby enorm verbreitet. Es gibt Napoleon-Clubs, die die Schlacht bei Austerlitz in Südmähren inszenieren. Andere die Schlacht von Königgrätz 1866 in Böhmen. Und wieder andere erinnern an die jüngere Geschichte, an die Befreiung vom Nationalsozialismus, zum Beispiel in Pilsen. Die Organisatoren erklären, dabei geht's ums Mahnen und Gedenken, nicht ums Kriegverherrlichen.
Der alte Motor sorgt für Strom, ein Aggregat aus den 1940er Jahren. Es steht fast 100 Meter weit weg von Daniel Mallis Zelt, aber das Knattern und die Abgaswolken landen auch hier. Daniel Malli trägt eine olivfarbene Uniform und eine Mütze, wie sie amerikanische Soldaten im Zweiten Weltkrieg getragen haben. Auf der Nase eine Brille mit altem Drahtgestell. Um ihn herum steht eine Gruppe Jugendlicher.
Legen wir los. Ich begrüße euch hier im Lager. Ich zeige euch jetzt, wie es hier lief und wie die Soldaten lebten. Als erstes gehen wir in das Zelt, wo der Stab seinen Sitz hatte. Von dort wurde alles geleitet. Dann bringe ich euch in ein Zelt, in dem Soldaten schliefen. Und dann zeige ich euch die Ausrüstung, die jeder Soldat dabei hatte.
Eine ganze Zeltstadt steht hier in Pilsen, rund 100 Kilometer entfernt von der bayerischen Grenze. Rund um den historischen Stadtkern verläuft ein ringförmiger Park und in ihm haben die Soldaten das Kommando übernommen. Leute wie Daniel Malli, die im echten Leben einen ganz anderen Beruf haben und in ihrer Freizeit in historische Uniformen schlüpfen. Hunderte sind es, die für ein langes Wochenende hier zwischen blühenden Blumenrabatten und Kopfsteinpflasterwegen kampieren.
Tak to, co tady uvidíte, tak většina těch věcí jsou originál.
Alles, was ihr hier seht, sind entweder Originale oder sehr präzise Nachbauten, damit es bis ins Detail so aussieht wie damals. Von den persönlichen Gegenständen der Soldaten bis zu den Zelten und Autos. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Und wenn ich's weiß, dann antworte ich.
Když budete na něco se chtít zeptat, neváhejte se zeptat. Když budu vědět, odpovím. Neříkám, že vždy vím na odpověď úplně na všechno, ale pokusím se.
Und es gibt wahrscheinlich fast nichts über die Geschehnisse am Ende des Zweiten Weltkriegs, das Daniel Mali nicht weiß. Er ist Vorsitzender des Militärhistorischen Clubs Pilsen, im Hauptberuf Geschichtslehrer und einer der Mitorganisatoren. Fest der Freiheit heißt die Veranstaltung, die jedes Jahr im Mai stattfindet. Zum Gedenken an die amerikanischen Soldaten, die Pilsen 1945 vom Naziterror befreiten. Auf geht's zum ersten Zelt, ruft Daniel Mali, und die Truppe setzt sich in Bewegung. Eine Schulklasse nach der anderen führen Mali und seine Vereinskollegen durch das Lager. Jetzt stehen sie in einem tarnfarbenen Zelt, an dessen Wänden Feldtelefone aufgebaut sind und alte Schreibtische.
Wenn ihr heute in einen realen Kampf kämt, dann sind die Drohnen der große Feind des Soldaten. Die gab es im Zweiten Weltkrieg noch nicht. Heute schickst du so ein kleines Ding in den Himmel und siehst fast alles. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Aufklärungsflugzeuge diese Rolle. Und mit deren Informationen haben die Soldaten entschieden, was zu tun ist. Das alles wurde hier im Zelt geplant.
Die Schüler hören gebannt zu, beinahe ehrfurchtsvoll nehmen sie die Requisiten in die Hand. Colaflaschen, Zigarettenpäckchen, Radiogeräte. Die Jugendlichen kommen aus Pilsen und Umgebung und hier kennt jeder die Geschichten vom Ende des Kriegs, wie die Amerikaner vom Westen hervorrückten und die Wehrmacht vertrieben, wie auf einmal klar wurde, dass der jahrelange Albtraum zu Ende geht. Wie die Amerikaner dann in Pilsen viele Wochen Station machten, weil sie den Rest des Landes nicht befreien durften. Diese Rolle hatte sich die Rote Armee aus der Sowjetunion ausbedungen, die nur langsam aus Richtung Osten vorrückte.
Ihr könnt euch vorstellen, wenn es geregnet hat, das Gras ist unheimlich nass, da spürt man die Feuchtigkeit durch. Das ist wie eine Sauna. Wir haben das alles ausprobiert. Wir machen nicht nur Aktionen für die Öffentlichkeit wie heute, sondern auch echte Lager. Das Überleben in der Natur kann man dort gut ausprobieren. Wir nehmen nur die Sachen mit, die auch die Amerikaner zu der Zeit schon hatten. Da kommt man nach 3 Tagen zurück und das eigene weiche Bett, wow. Dann stellt euch mal vor, was für die Soldaten nach ein paar hundert Tagen im Feld ein Bett hier in Pilsen bedeutet hat. Ein Bett, eine Badewanne, etwas zu essen, die Kleidung waschen.
Auch jetzt bei dem Freiheitsfest übernachten Daniel Mali und seine Truppe hier in der Zeltstadt zusammen mit mehr als 100 anderen Enthusiasten. Sie liegen auf den gleichen Klapppritschen wie einst die Soldaten, manche auch nur mit einer bloßen Decke auf dem Boden. Seit 2008 ist Daniel Mali dabei, damals lebten noch viele der Veteranen von einst und von etlichen hat er sich aus den Jahren 1944 und 1945 berichten lassen. Eins, erzählt er jetzt den Schülern, habe er dabei immer wieder gehört.
Am schwersten war es, wenn du über Leben und Tod deiner Leute entscheiden musstest, darüber, wen du für welche Aufgabe einteilst. Ihr wart mit den Jungs 2-3 Jahre in der Ausbildung. Ihr wisst alles über sie und ihre Familien. Und auf einmal verschwinden die Leute, einer nach dem anderen. Die Amerikaner hatten eine gute Krankenversorgung, dadurch konnten sie die Verluste gering halten. Aber an der Ostfront, da gab es ganz andere Massaker. Manche Kommandanten haben ihre ganze Mannschaft in den Kampf geworfen, um eine einzige Position zu erobern. Genau das seht ihr übrigens heute in der Ukraine. Es ist unglaublich, wie viele Leute die Russen bereit sind, für nichts und wieder nichts zu opfern. Damit muss jeder einzelne Soldat klarkommen.
Solche Bezüge zur Gegenwart baut Daniel Mali immer wieder ein, wenn er spricht. Die Jugendlichen, sagt er, sollen verstehen, was Krieg bedeutet, wenn er nicht in irgendwelchen YouTube-Videos oder Computerspielen stattfindet, sondern im echten Leben. Ein Kollege übernimmt jetzt die Schülergruppe. Daniel Malli stellt sich an den Rand der Zeltstadt und atmet einmal tief durch. Er will von seinem Hobby erzählen, der Militärgeschichte. Und darüber, warum er mit seinen Kameraden teils tagelang irgendwo in der Wildnis kampiert.
Was uns Freude macht, ist, mehr zu erfahren. Über die Geschichte, aber auch über unsere eigenen Grenzen. Wir kommen dabei immer wieder ans Limit, obwohl niemand auf uns schießt. Mit dem realen Kampf kann man das deshalb absolut nicht vergleichen. Aber wir gewinnen eine Vorstellung davon, wie die Soldaten gelebt haben, wie es ist, im Regen und bei Eiseskälte draußen zu schlafen.
Und dann berichten sie in Vorträgen, im Unterricht oder eben auf dem Fest der Freiheit über die Vergangenheit, über die Befreiung Pilsens, über die Schrecken des Kriegs. Daniel Malli als Geschichtslehrer kümmert sich in dem Club vor allem um die historischen Fakten. Ihn interessiert es, die Geschichte nicht nur aus Büchern zu kennen, sondern sich selbst in sie hineinzuversetzen. Manche seiner Kollegen schrauben wiederum begeistert an den Jeeps und Lastwagen der Amerikaner herum. Jeder habe seine eigene Motivation, dabei zu sein. Über den schmalen Weg im Pilsener Stadtpark nähern sich zwei Motorräder, Oldtimer aus Kriegszeiten. Warum gerade die Tschechen so gern die Vergangenheit nachspielen? Daniel Malli überlegt kurz.
Das hängt sicherlich mit der Mentalität der einzelnen europäischen Länder zusammen und auch mit der historischen Erfahrung und den jeweiligen Gesetzen. Was wir hier in Tschechien machen dürfen, ginge woanders vielleicht gar nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das im westlichen Ausland fast schon als Extremismus gelten würde. Wir zeigen den Krieg und schlüpfen in die Rolle von Soldaten. In manchen Ländern ist das undenkbar.
Dabei sei das Reenactment auch wissenschaftlich hochinteressant. Warum sollte man historische Schlachten und Kämpfe nur in der Politikwissenschaft, der Militärgeschichte oder in der Archäologie untersuchen? Es gehe schließlich auch um Psychologie und Soziologie. Dem könne man sich so gut annähern. Auch den Amerikanern fühlt sich Malli verpflichtet, den Menschen, die seine Stadt befreit haben. Ihr Vermächtnis will er lebendig halten. Aus der Entfernung winken seine Freunde Daniel Malli herbei. Jeder von ihnen hält eine Aluschüssel in der Hand. Zeit für das Mittagessen. In einem der Zelte hier in dem amerikanischen Lager ist eine Feldküche aufgebaut. Es bildet sich schon eine Schlange. Es gibt einen Topf für jeden Soldaten, einen Schlag.
Landesverteidigung, Wehrhaftigkeit. In Tschechien war das schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine wichtig. Auch wegen der historischen Erfahrung, nämlich von Großmächten besetzt zu werden. Wehrhaft ist aber nicht nur der tschechische Staat. Wehrhaft sind auch viele seiner Bürgerinnen und Bürger. Ganz legal kursieren laut Innenministerium über 1 Million Waffen. Das birgt auch tödliche Risiken.
Milena Batschkowska beschäftigt sich schon seit mehr als 20 Jahren mit dem tschechischen Waffenrecht. Die Juristin arbeitet im Prager Innenministerium. Bei einem Treffen erzählt sie, wie ihre Abteilung auf einmal im Brennpunkt des Interesses stand. Und zwar, nachdem ein Amokläufer kurz vor Weihnachten 2023 an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität 14 Menschen erschossen hatte. Es war die blutigste Amoktat in der tschechischen Geschichte.
Jak velký byl ten tlak?
Wie groß ist der öffentliche Druck auf das Waffengesetz jetzt nach den Ereignissen an der Philosophischen Fakultät und auch nach ähnlichen Taten in den vergangenen Jahren?
Es herrscht immer ein Druck auf uns, herauszufinden, was dahinter steckt, ob wir nicht eine Schwäche im System haben. Im Fall der Philosophischen Fakultät wissen wir es immer noch nicht. Die Ermittlungen laufen noch, die Akten sind nicht zugänglich. Wir wissen also nichts über den Menschen, seinen Charakter und die Vorgeschichte. Im Moment können wir also nicht analysieren, ob wir hier ein systemisches Problem haben. Bevor sich jemand eine Waffe kauft, muss er einen Waffenschein erwerben. Dazu wird er von der Polizei überprüft und er gibt auch den Grund für seinen Antrag an. Ob er Waffensammler ist, Sportschütze, Jäger oder ob er die Waffe zum persönlichen Schutz benötigt. Es wird also immer ein Grund angegeben. Aber es ist nicht so, dass die Polizei berechtigt wäre zu sagen, wir glauben nicht, dass du so stark gefährdet bist, wir verweigern die Erlaubnis. So läuft das nicht. Wenn jemand die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, muss die Polizei den Waffenschein ausgeben. Nach dem Kollaps des Kommunismus wurde das Gesetz so geändert, dass jeder, der die strengen Bedingungen erfüllt, den Waffenschein bekommt. Und dass darüber nicht irgendein Parteikader entscheidet, ein Polizist oder sonst jemand. Für viele Leute, die ihr Leben im Kommunismus verbracht haben, war das ein Ausdruck der neuen Freiheit. Endlich kann ich mir einen Reisepass besorgen und endlich kann ich eine Pistole haben. Es gab einen Boom in den 1990er Jahren, der sich rund um das Jahr 2000 bei etwa 300.000 Waffenscheinbesitzern stabilisiert hat. Das ist in einem Land mit 10 Millionen Einwohnern nicht so viel. Aber in den vergangenen Jahren sehen wir eine leichte Steigerung der Zahl von Waffenhaltern. Am stärksten war diese Steigerung nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Seither fangen auch mehr Frauen an, sich zu bewaffnen. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Aber ich denke, die drastischen Bilder aus Butscha und anderen Städten spielen dabei eine Rolle. Wenn man sieht, was die russischen Soldaten Kindern und Frauen angetan haben, die Leute hier bei uns haben eigene Erfahrungen mit der russischen Okkupation. Und es wundert einen nicht, dass sie nicht selbst in eine ähnliche Situation kommen wollen. Die Änderungen am Waffengesetz, die jetzt verabschiedet worden sind, greifen ab dem 1. Januar 2026. Diese recht lange Vorlaufzeit ist nötig, weil wir ein neues zentrales Waffenregister programmieren. Wir wollen zum Beispiel erreichen, dass in der digitalen Patientenakte die Information über den Waffenschein zu den sogenannten emergenten Informationen gehört. Dass jeder Arzt auf den ersten Blick sieht, der Patient ist allergisch gegen Penicillin und er hat einen Waffenschein. Aha, aufgepasst. Dieser Patient, der jetzt mit einem psychiatrischen Problem eingeliefert wurde, hat Waffen. Wir informieren also die Polizei, dass sie bei ihm zu Hause die Waffen sicherstellt. Auch heute ist schon der Arzt verpflichtet, in solchen Fällen die Polizei einzuschalten. Aber oft weiß er einfach nicht, dass ein Patient einen Waffenschein hat. Diese Schwachstelle wollen wir beseitigen. Die Polizei stellt die Waffen nach der Meldung des Arztes sicher.
Waffen in den richtigen Händen. Wie stellt man das sicher? Die Frage beschäftigt das tschechische Innenministerium, weil das Waffenrecht reformiert werden soll. Die Frage beschäftigt aber auch Ladislav Semitkovský. Der Unternehmer ist vor einigen Jahren ins Drohnengeschäft eingestiegen. An militärische Zwecke hat er damals nicht gedacht. Doch der Krieg hat alles verändert. Jetzt kann Semitkovský sich zwar vor Aufträgen kaum noch retten, aber er steckt auch in einem Dilemma.
Eine Tür aus schwerem Metall liegt am Ende des Flurs. Sie trennt die Büros von der Werkhalle. Ladislav Semetkowski geht mehrmals am Tag hier durch. Ein halbes Dutzend Männer werkelt in der Halle. Es wird geschliffen, gehämmert, lackiert. Überall stehen Teile von Drohnen herum.
Unsere Fertigung hat zwei Bereiche. Hier, in diesem Teil, ist die Laminierung. Da entsteht der Korpus des Flugzeugs. Wir bauen ihn aus Kompositmaterialien wie Carbon oder Kevlar.
Die Halle ist klein, eher Werkstatt als Fabrik. Alles ist Handarbeit, sagt Ladislav Semetkowski und macht vor einem der Luftfahrzeuge Halt, die schon fertig zusammengesetzt sind.
Meistens sagen die Leute, dass es größer sei, als sie erwartet hätten. Es ist 3,60 Meter lang, die Spannweite beträgt 5 Meter. Das Maximalgewicht liegt bei 150 Kilo, davon sind 30 Kilo Zuladung. Es schafft 120 Stundenkilometer und kommt mit einer Tankfüllung 1800 Kilometer weit.
Einen Piloten braucht das Fluggerät nicht an Bord. Das Wort Drohne hat Ladislav Semetkowski aber nicht gern. Das lasse immer an batteriebetriebene Spielzeuge mit Propellern denken.
Auf der ganzen Welt gibt es heute mehr als 1000 Hersteller von Drohnen. Aber 99,9% sind Hobbyprodukte, solche elektrischen Multikopter. Wir bauen ein Flugzeug, das 15 Stunden in der Luft bleiben kann. Das fliegen kann, wenn Signale unterbrochen sind. Das für den Betrieb in Europa zertifiziert ist. Und wir sind als weltweit erste Firma sehr weit fortgeschritten mit der Zertifizierung nach NATO-Standards. Etwas Ähnliches wie wir machen 7 Firmen auf der ganzen Welt. Und das ist schon mehr oder weniger alles an Konkurrenz.
Mit der Zertifizierung könnte die Drohne dann in den Streitkräften aller NATO-Mitgliedstaaten eingesetzt werden. Bislang brauchen Drohnen eine Ausnahmegenehmigung von einem der Mitgliedsländer, mit der aber der Einsatz erheblich eingeschränkt ist. Ladislav Semetkowski wollte eigentlich nie ins Rüstungsgeschäft einsteigen. Er ist Hobbypilot und fliegt kleine 6-sitzige Maschinen. Zu Geld gebracht hat er es als Verleger von Lifestyle-Zeitschriften. Vor 9 Jahren hatte er eine Sinnkrise, erzählt er.
Ich wollte etwas herstellen, etwas, das man anfassen kann. Und dann hatte ich eines Tages die Idee. Öl- und Gaspipelines werden aus Hubschraubern überprüft. Kann man das nicht durch ein professionelles System ohne Piloten ersetzen? Zu der Zeit gab es Drohnen für militärische Zwecke. Damit hat Israel schon vor langer Zeit angefangen. Aber für die zivile Nutzung gab es quasi nichts.
Ale pro civilní aplikace něco opravdu profesionálního vlastně nic neexistovalo.
Semetkowski verkaufte seinen Verlag und stürzte sich in die Entwicklung des unbemannten Flugzeugs. Primoco nannte er seine Firma, ein Fantasiename.
Um mit so etwas anzufangen, müssen Sie erstens richtig verrückt sein. Zweitens brauchen Sie einiges an Geld. Und dann müssen Sie Leute finden, die diese Verrücktheiten auch umsetzen. Und von denen gibt es sehr wenige.
Inzwischen ist aus der Vision Ladislav Semetkowskis längst ein Produkt geworden. Hier in der Fabrikhalle entstehen die Luftfahrzeuge in kleiner Serie. Der Chef tritt an einen seiner Mitarbeiter heran.
Wir zeigen mal den Lieferwagen. Hast du den Schlüssel?
Auf Knopfdruck öffnet sich ein Rolltor in der Halle. Draußen auf einem Parkplatz steht ein VW-Bus, dunkelblauer Lack, getönte Scheiben. Semetkowski öffnet die Hecktür. Der große Laderaum ist leer. Nur vorn, direkt hinter dem Fahrerplatz, stehen 2 Schreibtische nebeneinander. Hinter ihnen riesige Bildschirme, die bis zur Decke reichen. Der Steuerstand.
Auf der linken Seite sitzt der Pilot, rechts der Techniker, der die Kameras und die anderen Sensoren bedient. Im Laderaum können wir 2 Flugzeuge transportieren, wenn wir die Tragflächen abschrauben. Und da vorn ist eine Werkbank, wenn mal etwas repariert werden muss.
Mit diesem einen Fahrzeug lassen sich die Drohnen flexibel überall einsetzen. Das kleine Team kann zu einer beliebigen Startpiste irgendwo im Hinterland fahren und von dort aus loslegen.
In diesem Auto stecken ein paar Millionen Euro drin. Die Flugzeuge, die Sensoren, die ganze Ausstattung. Und trotzdem ist es komplett unauffällig. Man kann ganz unbeobachtet damit operieren.
Ein halbes Jahr dauert es, bis Piloten in einem speziellen Training für die Drohne geschult sind. Start und Landung und auch der gesamte Flug funktionieren vollautomatisch, vergleichbar mit einem Autopiloten bei einem Verkehrsflugzeug. Aber in brenzligen Situationen kann der Pilot von seinem Steuerstand am Boden auch manuell eingreifen.
Bei klassischen Flugzeugen braucht die Armee in jedem Cockpit einen oder zwei Piloten. Bei uns kann ein Pilot mehrere Drohnen fliegen, von diesem zentralen Steuerpult aus. Da hat er dann aber auch alle Hände voll zu tun. Das ist echt anstrengend.
Ladislav Semetkovski schließt den Lieferwagen wieder ab, klopft an das Rolltor zur Werkshalle, damit es von innen jemand öffnet. Seine Werkstatt ist eher Manufaktur als Fabrik. 12 Drohnen nur hat die Firma Primoco im ganzen Jahr 2022 verkauft. In den vergangenen Jahren wäre das Unternehmen schon fast gescheitert. Es gab einfach zu wenig Bestellungen. Die Ölfirmen, die ihre Pipelines überwachen, oder auch Forschungseinrichtungen, die per Drohne seltene Pinguinkolonien beobachten, sie bestellten einfach nicht genug. Das änderte sich auf einen Schlag, als Russland die Ukraine überfiel. Schon am Tag danach, erzählt Semetkovski, hatte er die ersten Anrufer, die nach militärischen Anwendungen für seine Drohnen fragten.
In der Ukraine zeigte sich, dass ein moderner Krieg ohne autonome Luftfahrzeuge nicht auskommt. Und das gilt auch für den zivilen Bereich. Die Ukraine war ein Gamechanger, allein schon wegen der öffentlichen Wahrnehmung. Die Experten haben gesehen, man muss jetzt mit den Drohnen anfangen, sonst ist der Zug abgefahren.
Und auf einmal kam Ladislav Semetkovski mit der Produktion nicht mehr hinterher. Nach den 12 Flugzeugen im Jahr 2022 waren es ein Jahr später schon 33. Gerade ist eine neue Fabrik in Planung, mit der sich die Kapazität mehr als verzehnfacht. Semetkovski steht in seiner Werkshalle am Rand von Prag, in der Nachbarschaft Gebrauchtwagenhändler, eine Gärtnerei und ein Baumarkt. Er schüttelt den Kopf. Oft werden Hightech-Produkte, die für das Militär entwickelt wurden, nach einigen Jahren auch zivil genutzt. In seinem Fall ist es genau umgekehrt. Er wollte eine zivile Drohne entwickeln und kann sich wegen des Ukraine-Kriegs jetzt vor Aufträgen aus aller Welt gar nicht mehr retten.
Nie wäre mir auch nur im Traum eingefallen, dass Primoco heute zu 99% Drohnen an das Militär verkauft. Das bedeutet, dass wir völlig andere Kunden haben als die, mit denen wir am Anfang eigentlich gerechnet haben.
Ladislav Semetkovski geht aus der Werkstatt zurück in sein Büro. Auf den Regalen stehen Flugzeugmodelle, an der Wand hängen Kinderzeichnungen von seinen Drohnen. Und dann erzählt Semetkovski von seinem festen Vorsatz.
Wir wollen keine Waffensysteme transportieren. Aus der Sicht des Soldaten bauen wir ein sehr ausgeklügeltes Aufklärungsinstrument, das unglaubliche Mengen von Informationen beschaffen kann. Und das ist auch schon alles. Ich selbst bin Pazifist und will nicht, dass unsere Drohnen Menschen töten.
Das waren die Gesichter Europas. In der Rüstkammer. Tschechien und die Waffenindustrie. Mit Reportagen von Kilian Kirchgessner. Regie Simonetta Dibban. Ton und Technik Schukri Gustmann. Danke fürs Interesse und fürs Zuhören, sagt Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2024.